Guten Morgen, ich heiße Matthias Müller und ich bin das erste Mal bei euch im Gottesdienst, nicht das erste Mal hier im Raum. Ich kenne den Vorbesitzer, auch ein christlicher Mann, der hier auch Menschen zu Jesus führen wollte. Und das ist toll, dass jetzt dieser ganze Raum voll ist mit Menschen, die Jesus lieb haben. Das ist wunderbar. Ich bin das erste Mal in eurer Gemeinde, aber was schon mal das Kennenlernen erleichtert. Ich kenne schon Einzelne unter euch. Das ist schon mal schön. Wir sind so eine kleine Gemeindegründung. Ihr seid ja schon einige Jahre auf dem Weg und das ist fantastisch. Wir haben eigentlich vor kurzem erst angefangen, in Lübeck eine Gemeinde zu gründen, in dem Bund Freie Evangelische Gemeinden, FEG. Wir haben eine Muttergemeinde in Bünde, die so nach dem Erdbeerrankenprinzip in den umliegenden Örtern Gemeinden gründen möchte. Und das finde ich ganz klasse. Wir bauen keinen Mammutbaum, sondern eine Streuobstwiese. So hat das der Pastor dort mal genannt. Wir wollen, das Ziel ist gar nicht 500 Leute zu haben, sondern eher viele kleine Gemeinden in den verschiedenen Orten. Für verschiedene Leute auch ganz unterschiedliche Gemeinden, aber mit Jesus im Mittelpunkt. Ganz anderes Gemeindekonzept. Aber ich finde es total interessant, wir sind ganz wenig, so vielleicht 15, 20 Leute, aber es ist speziell bei uns. Wir treffen uns zum Beispiel in der Stadthalle, haben gar keinen eigenen Raum, sind auch noch viel zu wenig dafür, aber wir haben einen Pastor halbtags angestellt und ich habe die Freude, das zu sein. Wir wollen Menschen erreichen, die bisher nicht zu einer Kirche gehören. Das ist das Ziel. Wir wollen nicht Gemeindemitglieder aus anderen Gemeinden abwerben. Wir wollen nicht der bessere oder der flippigere Gottesdienst sein und attraktiver, dass andere Leute sozusagen durch dieses Gefälle dann auf einmal zu uns rennen, sondern wir wollen Menschen, die vollkommen in der Welt sind, so wie ich früher war, von Tuten und Blasen geistig gar keine Ahnung. Wir wollen die mit Jesus in Kontakt bringen. Und Victor hat eben schon gesagt, der Kameramann wird gleich predigen. Ihr seht, Entschuldigung, ich bitte, dass ich das ganze Equipment mitbringe. Unsere Kamera, das ist so ein neues Ding. Wir experimentieren mit YouTube. Wir wollen unsere Predigten bei YouTube reinstellen, auch auf meine Homepage. Und wir haben festgestellt, an anderen Orten, Menschen sind ganz viel auf YouTube unterwegs, ganz viel mit den neuen sozialen Medien unterwegs, Facebook, wo ich gar keine Ahnung von habe und auch gar kein großes Interesse, mich in diese Sachen einzuarbeiten. Ich bin ja nun 50, danke nochmal für den Geburtstagsgruß. Ich hatte Geburtstag vor kurzer Zeit. 50, ich bin ja ein uralter Mann. Es ist ja klar, dass ich mit diesen modernen Sachen nichts zu tun habe. Aber das Ding ist, wenn ich nach Indonesien als Missionar gegangen wäre, was ich mal vorhatte, in ein fremdes Land, hätte ich die dortige Kultur und die dortige Sprache gelernt. Das ist ja vollkommen klar, das kann man ja nichts werden. Unsere Kultur und Sprache ist Facebook. Wir sprechen YouTube fließend. Zumindest die Leute, die nicht im Gottesdienst sind. Und ich glaube, wir müssen als Christen, das ist jetzt nicht an euch, sondern für uns, wenn wir Menschen, die Jesus nicht kennen, erreichen wollen, die total in der Welt leben, müssen wir da rein sprechen, wo sie sind. So, deswegen dieses Equipment und ihr könnt diesen Gottesdienst, wenn keiner ein Veto erhebt, irgendwann mal auch über YouTube verfolgen. Das ist das Ding. Ein paar Sachen über mich. Ich bin verheiratet, drei Kinder, wir leben in Lübeck und machen Gemeindegründung. Viel mehr fällt mir schon gar nicht ein. Krankenpfleger bin ich auch, wenn das Geld nicht reicht. Ich habe immer mal wieder auch als Krankenpfleger gearbeitet. Nicht begeistert, aber wie Paulus das auch machen musste. Manchmal hat man Geld, manchmal hat man keins und dann muss ich auch noch was Vernünftiges arbeiten. Wenn ihr was über mich kennenlernen wollt, wer ich bin, ist auch wichtig, meinen Vater, meine Mutter zu kennen. Das war bei Jesus auch so, so fangen die Evangelien an. ja, mit dem Vater, mit der Mutter, Jesu, weil wo man herkommt, das prägt einen natürlich. Ich habe ein Bild mitgebracht, das für mich wichtig ist, wenn du das mal an die Wand werfen kannst. Wenn du vielleicht den Strahler ausmachst, dann kann man es auch noch sehen. Ein Bild, aus vergangenen Tagen. Was kommen euch für Assoziationen? Was fällt euch ein?
Familienurlaub.
Glücklich.
Unbeschwert.
Unbeschwert.
Geborgen.
Das habe ich gerade nicht verstanden. Vertrauen. Ich könnte jetzt Amen sagen, das war schon im Grunde der zentrale Punkt. Es geht um die Beziehung zum Vater. Das ist elementar. Wer so ein bisschen die Landschaft kennt, erkennt vielleicht, es ist der Wörthersee in Österreich. Das Bild ist entstanden in den frühen 70er Jahren. Und das Besondere daran, das könnt ihr dem Bild nicht entnehmen, das Besondere daran ist, der kleine Junge kann nicht schwimmen. Der kleine Junge kann nicht schwimmen. Aber das sieht man ihm nicht an, oder? Der ist im Wasser, aber man sieht ihm nicht an, dass er nicht schwimmen kann. Und die Frage ist, warum? Ich habe es gegoogelt. Der Wörthersee ist ja tief in diese Alpen, sehen alle 78 Meter. 78 Meter tief ist dieser See. Der Junge kann nicht schwimmen, hat aber keine Angst. Mitten auf dem See. Wie kommt das? Ich muss dazu ergänzen, mein Vater konnte schwimmen, aber nicht so richtig gut. Und das hat folgenden Grund. Mein Vater hat im Krieg beide Beine verloren. Er konnte irgendwie nicht so richtig schwimmen. Also er hat gerne geschwommen. Und weil er so gerne geschwommen hat, hat er sich so ein breites Boot gekauft, das wir immer mit nach Italien oder nach Österreich genommen haben. Ein ganz breites Boot, was eine große Auflagefläche hat, dass wenn er sich dann da dran festhält, rein und raus über diese Leiter, dass es nicht umkippt. So, dieses Boot hat er gebraucht, weil er so leidenschaftlich gern geschwommen hat. Er konnte nicht so vom Strand, wie wir alle das normalerweise machen, auf dem Hosenboden über diese Steine da ins Wasser robben. Das ging nicht gut. Was er machen konnte, war das Boot an den Steg, ist auf den Steg gegangen und hat sich ins Boot plumpsen lassen. So, und dann sind wir mitten auf den See gerudert und wir haben geschwommen. Mein Vater hat geschwommen, denn ich konnte ja nicht schwimmen. Aber mit der Zeit wurde es ja immer heißer. Ne? Österreich, Sonne, wunderbar, Sommer. Und man fängt an, wirklich auch es heiß zu finden. Mit der Zeit wird es heißer und immer heißer. Und es ist so ein tolles Wetter. Und man denkt, Mensch, das Wasser jetzt, das wäre abkühlen, wunderbar. Aber ich habe ja auch so ein bisschen Angst gehabt. So, und dann ging ich schon mal so bis zu dieser Leiter. Und guckte schon mal so über den Rand und dann sah ich dieses giftgrüne Wasser und dachte, Mensch, reicht vielleicht, wenn ich mir ein bisschen das Gesicht nass mache, setze mich wieder. Nach einer kurzen Zeit, und mein Vater sagt immer, komm, spring, komm, mach, ist toll hier. Nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesagt, komm, ich stehe nochmal auf und gehe über diese Bordwand auf die Leiter. Und das ist gar kein Problem, ne, bei der ersten Stufe da, bei der ersten Sprosse, da umspült das Wasser so ein ganz bisschen die Beine, das geht. Bei der zweiten Sprosse fängt es an, also ganz richtig kalt zu werden, vor allem wenn man ganz lange geschmort hat, dann ist das ein riesen Unterschied. Und bei der dritten Stufe merkte ich, ich bin jetzt schon halb weg im Wasser. Und dann stieg die Angst ganz stark in mir auf. Und ich weiß nicht wie oft, aber ich weiß noch, ich bin sehr oft von der letzten Stufe gependelt wieder zum Boot, wieder zur letzten Stufe, immer hin und her. Und ich stand auf dieser letzten Stufe und dachte, Mensch, es muss irgendwie einen anderen Weg geben, schwimmen zu lernen, als in dieses kalte kalte Wasser zu springen. Vielleicht kann ich irgendwie ein Buch lesen oder heute wird mein YouTube-Tutorial anmachen. Wie kann ich denn schwimmen lernen? Wie geht das, meine Angst zu überwinden, in dieses Wasser zu springen? Wie machen das denn andere Leute? Es muss halt irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ich musste da rein. Und auf der letzten Stufe stehend hatte ich die Befürchtung, was passiert, wenn ich jetzt ins Wasser falle und ich falle einfach durch, weil Wasser, da kann man sich ganz schlecht festhalten. Was ist, wenn ich einfach ins Wasser und ich fange an zu sinken? Was ist, wie kalt wird das dann sein? Werden es da irgendwelche Fische geben, die an meinen Zehen anfangen zu knabbern? Und der Druck, seid ihr schon mal im Schwimmbad, da wo die Sprungtürme sind, alleine auf, was weiß ich, 3,80 Meter getaucht, was da für ein Druck ist, jetzt stellt euch mal vor, 78 Meter. Wie grausig ist das, ins Wasser zu springen und da irgendwie zu versinken. Und man will einatmen und kann nur Wasser einatmen und dann will ich es wieder rausdrücken und man kann nur wieder Luft, nicht Luft einatmen, sondern wieder Wasser. Wie schrecklich. Was ist das für ein furchtbarer Tod? Und ich war mir vollkommen sicher, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, werde ich endgültig sterben und nichts kann mich retten. Es ist furchtbar. Ich hatte wirklich Angst. Heutzutage, wer nicht Angst macht, ich hoffe, ihr habt das alles hinter euch, aber heutzutage ist es überhaupt kein Ding. Ich schwimme überall, abgesehen davon, wenn man so dreieckige Flossen hat. Aber sonst ist gar kein Problem mit dem Schwimmen. Nur damals, als ich noch nicht schwimmen konnte, Schwimmen ist sehr gefährlich für Leute, die nicht schwimmen können. Furchtbar. Ich habe tatsächlich Schwimmen gelernt. Ich habe Schwimmen gelernt. Auf meiner Hose, auf meiner Badehose gibt es bis heute kein Seepferdchen, kein Freischwimmerzeugnis. Ich habe keine Anstecknadel wie meine Kinder. Aber ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Das ist wunderbar. Ich habe es von meinem Vater im Wörthersee gelernt. Und der Unterschied war, als ich auf dieser Sprosse stand und Angst hatte, habe ich ins Gesicht meines Vaters geblickt. Und er hat gesagt, spring. Und ich bin wegen meinem Vater gesprungen. Diese Ängste bleiben. Wenn man ein paar verzweifelte, verkrampfte Schwimmbewegungen macht, es wird doch nicht gehen. Das Wasser wird mich doch nicht halten. Selbst wenn ich schon ein paar Züge gemacht habe und trotzdem bleibt diese Angst. Das ist doch eine ganz unangenehme Sache beim Schwimmen, dass diese Angst immer im Nacken bleibt. Und dann habe ich Zweifel bekommen, auch an meinem Vater. Der hat zwar immer freundlich gelächelt und gewinkt, aber trotzdem habe ich irgendwann mal gedacht, naja, mein Vater, ich habe noch nie gesehen, dass er taucht. Keine Ahnung, vielleicht die Schwimmexperten unter euch wissen das, vielleicht kann man ohne Beine gar nicht tauchen. Also ich habe immer gesehen, er paddelte so, wie so ein Korken auf dem Wasser. Er konnte ja mit den Beinen überhaupt nicht helfen. Und ich glaube, man kann gar nicht tauchen. Was wäre denn gewesen, kam mir schlagartig der Gedanke, was wäre denn gewesen, ich versinke da irgendwie, mein Vater ist 10 Meter weit weg und bis er nur mit den Armen sich antreibend an meiner Versinkstelle wäre, da wäre ich ja schon Meter unter der Oberfläche, er könnte mich überhaupt nicht retten. Auf einmal kam zu der Angst, dass ich nicht schwimmen kann, mich nicht ober Wasser halten kann und dass das Wasser todbringend ist, das ist ja Realität, kam auch die Angst, mein Vater sagt zwar, er würde mir helfen, aber würde er das denn auch umsetzen können? Ich meine, dass er es wollen würde, glaube ich auch, aber es kam auch der Zweifel an meinem Vater dazu. Diese Zeiten liegen lange zurück. Das Dumme ist, das Leben hält Ängste bereit. Und diese Ängste, die man als Kind hat, vor irgendwas, was sich bewegt im Wald, vor irgendeinem Knacken im Schlafzimmer, diese Ängste treten vielleicht im Erwachsenenalter ein bisschen in den Hintergrund. Aber andere Ängste kommen. Zum Beispiel Finanzen. Wenn da Rechnungen kommen und die waren nicht eingeplant. Wenn da ein Kredit erbarmungslos jeden Monat Geld fordert und du merkst, es reicht jetzt nicht mehr. Ich habe das Geld, was eigentlich dafür gewesen wäre, ich musste es in was anderes investieren. Und es wird diesen Monat nicht reichen. Und das ist wie, als wenn das Wasser langsam bis zum Mund steigt und dir droht, die Luft abzudrücken. Geld, Sorgen sind furchtbare Ängste. Einer der Hauptgründe, so statistisch gesehen, warum Ehepaare sich streiten, ist Umgang mit Geld. Unterschiedlicher Umgang mit Geld und gegenseitige Vorwürfe. Weil, wenn das Geld reicht, ist gar kein Problem. Dann gibt es andere Probleme. Aber wenn es nicht reicht, das ist eine solche Qual. Und wenn du nicht weißt, wie du die nächste Rate bezahlen sollst. Wenn du wirklich drohst, finanziell unterzugehen. Oder am Arbeitsplatz, da gibt es dieses Mobbing, da gibt es die Leute, die es echt auf dich abgesehen haben und du gehst sehr ungern hin. Und es wird schlimmer und schlimmer und du merkst, dein Vorgesetzter schätzt dich nicht und Leute legen dir Steine in den Weg und es wird richtig zur Qual, da hinzugehen. Ich werde untergehen, ich werde diesen Job verlieren, wo stehe ich dann? Mit was für einem Zeugnis soll ich mich denn dann noch bewerben? Oder in meinem Alter, was soll ich denn da machen? Was ist, wenn mein Verdienst wegfällt? Wie soll es weitergehen? Es kommen Ängste, die furchtbar sind und die einen nachts wach liegen lassen. Keine Ahnung, ob das ein Symptom des Alters ist bei mir. Ich kann mich früher nie erinnern, dass ich nachts wach gelegen habe. Es gibt jetzt die eine oder andere Nacht, wo ich mit David sage, schon vor Morgengrauen suche ich dein Angesicht. Das ist manchmal nicht aus großer Liebe zum Herrn, sondern aus großer innerer Not. Ich weiß nicht, ob ihr da sowas kennt. Oder beziehungsmäßig, wenn du merkst, wir sind total in der Sackgasse. Wir sind in der Gemeinde, wir wissen alles, wir haben so viele Predigten schon gehört, aber es geht nicht. Es geht nicht mehr, es ist eine Qual. Ich weiß nicht, wie ich noch einen Tag das durchhalten soll. Es kommen Situationen auf uns zu, die größer sind als wir, die uns quälen und wo wir drohen unterzugehen. Genau wie ich, der ich damals im Boot stand und mich einfach nicht getraut habe, da reinzuspringen. Und dann kommen noch Zweifel an Gott. Wir haben eben zwei wunderbare Zeugnisse gehört, dass wir in kleinen Dingen, in großen Dingen Gott reinbitten können. Und er wirklich hilft. Er ist da. Und das ist so ermutigend. Aber hast du nicht auch, ganz ehrlich mal gesagt, diese Erfahrung gemacht, dass du gebetet hast und es nicht passiert ist? Dass da eine Riesennot war und fragst Gott? Und manchmal denke ich, dass Beten am einfachsten ist im Anbetungsteil. Da loben wir Gott und preisen ihn, weil wir da auch nichts von ihm wollen. Ne? Da geben wir ihm. Aber wenn du jetzt wirklich Gott brauchst, in dieser Situation ganz konkret, und es ist eine Riesennot und du drohst runterzugehen und du brauchst jetzt Gott, kann ich ihm wirklich vertrauen? Ist er jetzt wirklich da? Oder ist es nur ein Gott von Kirchen, von Veranstaltungen? Oder ist dein persönlicher Gott, der jetzt an deiner Seite steht, der das jetzt verändert, wenn es wirklich darauf ankommt, dass er da ist? Und so kommt, genau wie bei mir damals im Boot, zu den realen Ängsten die da sind, noch die Angst, wird mein Vater im Himmel wieder mich retten können? Wird er mich effektiv aus dieser Not retten können? Es kommt eine Krankheit, die du nie gedacht hast, die immer nur die anderen hatten. Und auf einmal, und diese Krankheit wird dich umbringen. Und du bist überzeugt, es ist vorbei. Und manchmal wird die Krankheit zum eigentlichen Gott. Das würden wir niemals sagen. Aber alle Gedanken drehen sich um die Krankheit. Alle Gedanken drehen sich darum, wer kann mir jetzt noch helfen? Wo kann ich hingehen? Und die Schulmedizin hat es vergeigt. Und dann geht man zu alternativen Heilern. Man scheut sich nicht, und ich habe das schon von Christen gehört, dann auf einmal auf den okkulten Bereich reinzugehen. Dinge in Anspruch zu nehmen, wo Gott uns eindeutig gewarnt hat. Weil auf einmal der eigentliche Gott wird die Krankheit. Darum geht es. Oder noch einmal weitergedreht, die Angst vor der Krankheit wird zum Gott, zum Lebensbestimmenden. Und da kannst du reinkommen. Und wenn du jetzt sagst, mit all dem habe ich gar nichts zu tun, ich bin hier und liebe Gott und alles ist schön, genieß die Zeit, denn es kommt eventuell um die nächste Lebensbiegung, eine Situation, die zu groß für dich ist. Und du wirst drohen, unterzugehen. Wie habe ich schwimmen gelernt? Ich habe trotz meiner Ängste und trotz meiner Zweifel an diesem Rand gestanden, an dem Rand da. Und ich habe ins Gesicht meines Vaters geguckt. Und er war da, hat mir seine Hände entgegengestreckt, gesagt, spring. Und ich habe es gemacht. Ich habe es wirklich gemacht. Und trotzdem ich Angst hatte, war ich froh. Und das ist das Predigtthema, über das ich die ganze Zeit schon predige. Ein wichtiger Bibelvers. Die Liebe treibt die. Die Liebe treibt die Furcht aus. Danke. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und wer das bisher nur als Bibelwahrheit abgespeichert hat, als auswendig lernen Vers, ich habe hier ein Beweisfoto. Die Liebe treibt die Furcht aus. In der Furcht kann ich getröstet sein, weil mein Vater ist da. Obwohl diese schreckliche Situation da ist und obwohl ich Zweifel habe und Gott tatsächlich nicht jedes einzelne meiner Gebete bisher erfüllt hat oder zumindest nicht so, wie ich es gedacht habe. Aber er ist da und er wird mich nicht untergehen lassen. Und das hat mir mein Vater bewiesen. Und ich habe ihn lieb gehabt und ich war von Vertrauen zu ihm erfüllt, trotz der Not. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir müssen in dieser Not diese Bibelverse anwenden. Das ist es, nicht nur Wissen, sondern mit dem Herzen glauben. In der Welt habt ihr Angst. Oh, Gott hat mich verlassen, weil diese Krankheit jetzt in unser Leben kommt. Oder weil meine Ehe nicht funktioniert. Ich bin ein schlechter Christ. Nein, in der Welt habt ihr diese Nöte. Aber seid in dieser Situation getrost sein. Mit dem Vater durch das Schwere gehen. Das ist Christsein. Es ist kein Erweis, dass Gott dich nicht lieb hat, wenn irgendwas mit deinem Kind ist. Wie oft habe ich solche Fragen schon beantworten müssen? Menschen fühlen sich verlassen und gestraft und haben letztlich Angst vor Gott. Gott ist für sie der große Polizist, der nur darauf wartet, schrie zu pfeifen. Das war falsch. Und dann kriegst du einen Strafzettel. Und das, was Jesus uns lehrt, ist, den Vater, der dich liebt und der dein Leben mit dir gehen möchte. Die Liebe zum Vater, das ist das Wesentliche, das ist das, was dich diese Not hilft, dir zu bewältigen. Die Liebe treibt die Furcht aus. Wäre das für euch sehr ungewöhnlich, wenn wir das mal gemeinsam sagen? Die Liebe treibt die Furcht aus. Und jetzt nochmal mit Überzeugung. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und ich würde mal vorschlagen, wenn du das nächste Mal in so eine schreckliche Situation kommst, oder eine halb schreckliche, sage das. Sage dir das selber. Genau wie der David in dem Psalm, das sagt, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Setz dein Vertrauen neu auf den Herrn. Und er spricht sozusagen mit sich. Er stellt sich sozusagen neben sich, guckt sich in seiner Not an und sagt, David, du bist doch ein ganz anderer. Du kennst doch den Vater. Jetzt aktivier mal deinen Glauben. Manchmal muss man sich rausstellen und sich selbst mal betrachten und im Glauben sagen, ich möchte jetzt meinen Glauben aktivieren. Die Liebe treibt die Furcht aus. Vater, ich brauche nicht jetzt, dass diese Schraube, die ich gerade verloren habe, wiedergefunden wird oder dass ich jetzt ganz nötig diesen Parkplatz da kriege. Daran erkenne ich deine Liebe. Das ist auch alles schön und gut, wenn Gott da hilft in diesen Dingen. Aber ich brauche neu, dass ich dich sehe, dass ich dein Angesicht sehe, dass ich sehe, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Vater, gib mir neu diesen Blick auf dich, dass ich dir vertraue und ich werde schwimmen können, ich werde durch diese Not durchgehen. Gott ist nicht immer wie so ein Schneepflug, der uns alle Probleme aus dem Weg räumt. Und du brauchst nur hinterher zu fahren und sagen, Christsein ist, alles geht glatt. Auch mit Gott kannst du in solche Krisen geraten. Aber das Wesentliche ist, dass Gott mit dir da drin ist. Und du hast Angst und du schaust ins Gesicht deines Vaters und weißt, er meint herzlich gut mit dir und er wird dich fangen. Er wird nicht zulassen, dass du sinkst. Und du wirst Angst behalten und du kannst trotz Angst vertrauen. Wie viele Leute sagen mir, ich habe ja Angst, ich vertraue Gott nicht. Jetzt bin ich von Gott gefallen. Ich habe einen Gedanken der Furcht gehabt. Ich habe nicht vertraut. So einen kann ja Gott nicht segnen. Darum komme ich in diese Not, weil ich ja nicht richtig vertraue. Ich müsste vertrauen wie früher. Ich müsste vertrauen wie die leidenden Brüder. Wenn ich den Viktor sehe, so ein Mann müsste ich sein, so eine Frau müsste ich sein, die Gott so vertraut, aber Gott straft mich, weil ich nicht so glaube. Und diese Gedanken weist zurück. Das ist nichts, was von Gott kommt, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist hinterlässt dich nicht, wenn er kommt und zu dir spricht, verlässt dich nicht deprimiert, verurteilt, verdammt. Alles aus, hoffnungslos. Das ist nicht die Stimme Gottes, das ist die Stimme des Versuchers. Was Gott dir zu sagen will, ist, schau mich an. Wer bin ich? Wie hast du mich kennengelernt? Vertrau mir neu, dass du auch in dieser Situation durch mich durchkommst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Ich möchte beten. Vater im Himmel, unser Herr hat uns gelehrt, dich Vater zu nennen. Unser Vater, mein Vater. Und das ist das, was du dir zutiefst wünschst, was sich ein Vater zutiefst wünscht, dass wir voll Vertrauen zu dir kommen, obwohl wir Angst haben, obwohl all das dagegen spricht und obwohl wir uns so verlassen und traurig und einsam fühlen. Herr, wir können uns nicht selbst daraus befreien, aber du kannst es. Herr, wenn wir dich anschauen, wer du bist, wie du bist, dass du deinen Sohn geliebt hast und zu uns geschickt hast, um uns deine Liebe zu zeigen, um uns zu retten, um uns das ewige Heil zu schenken. Jesus, alles kommt durch dich. Wenn wir deine Liebe anschauen, Liebe des Vaters, er kann uns das neu erfüllen, Jesus, und diese Schleier der Angst und der Sorge und des Verworfenseins, all die Hinfälligkeit und Traurigkeit dieser Welt, dieser Schleier muss zerreißen, weil wir dich sehen, Vater im Himmel, weil wir sehen, wie du uns liebst, wie du alles für uns gibst, dass wir gerettet sind, dass wir neu werden, dass wir Trost gewinnen, dass wir als Kinder des Königs leben. Jesus, gewähr uns das immer wieder, dass wir ins Angesicht des Vaters schauen können und wissen und getröstet sind und neuen Mut gewinnen und reingehen und erleben, Jesus, dass du da bist und dass du wirklich veränderst, dass du nicht eine Theorie bist, sondern dass du eine Person bist, die mit uns geht, dass du unser Herr bist und dass es köstlich ist, dich zu kennen, dass es unvergleichlich ist mit irgendetwas anderem, dass es keinen größeren Genuss gibt, als dich an der Seite zu haben, als deine Hand zu spüren, als zu wissen, dass du uns trägst, selbst durch die bittere Todesstunde, hinüberträgst in deine neue Welt. Jesus, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Nichts kann uns trennen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch die Stimme des Versuchers abzuwehren, mit Liebe, mit Vertrauen auf dich. Wir sind geborgen in dir. Und das ist unser Heil, und das ist unser Trost und unsere Herrlichkeit, unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Im Vater, in Jesus Christus, ist unser Heil. Amen. Amen.